Letzte Woche haben wir etwas von Paulus gehört und das werden wir diese Woche auch wieder und nächste Woche auch wieder. Ja, wo waren wir? Ich möchte kurz anknüpfen. Die wütende Volksmenge wollte dem Paulus an den Kragen. Interessanterweise kam die römische Besatzungsmacht als Hilfe daher und führte den Paulus heraus aus dieser Menschenauflauf, der ihn fast erdrückt hätte, und brachten ihn zur Kaserne, die ganz in der Nähe des Tempels war, wie wir letzte Woche schon in der Predigt gehört haben. Und dann gingen sie dann hoch auf den Stufen dieser Kaserne und da bat der Paulus den römischen Befehlshaber: Lass mich doch zu dem Volk sprechen. Und der römische Befehlshaber gewährte ihm diesen Wunsch und dann kam die Rede des Paulus, die in Kapitel 22 steht. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ihr werdet das nachher in der Predigt sehen, soweit es für uns heute von Bedeutung ist. Dieses Wort, was da Paulus an das Volk richtete, war nichts anderes als seine Bekehrungsgeschichte. Und die haben wir schon einmal gehört. Und zwar in Kapitel 9. Und interessanterweise war ich da auch mit der Predigt dran. Deshalb habe ich mir gedacht, ich predige dieselbe Predigt nochmal. Nein. Spaß beiseite. Diese Bekehrungsgeschichte von Paulus, die hat so viele Aspekte, da kann man viele Predigten drüber halten und es gibt ja auch noch Gelegenheit, denn in Kapitel 26 kommt sie nochmal. Aber jetzt Kapitel 22. Ich möchte aber an meine letzte Predigt anknüpfen, deshalb steht hier Vorwort zur Predigt, das ist also noch nicht die Predigt. Ja? Ich möchte an meine letzte Predigt anknüpfen, denn sie bietet einen Rahmen für das, was ich heute sagen möchte. Was hatten wir beleuchtet? Wir hatten beleuchtet, der Saulus ist auf einem antichristlichen Weg ins Verderben, wenn wir das mal von der Ewigkeit so her sieht. Er verfolgte die Christen, er wollte mit diesem Christentum den Garaus machen. Er wollte es vernichten, zerstören und die Christen in Damaskus gefangen nehmen und dann nach Jerusalem führen. Das war sein Ziel. Und auf dieser Straße nach Damaskus, da begegnet ihm Jesus. Und da haben wir uns beim letzten Mal gefragt, warum denn? Warum begegnete Jesus ihm da? Da lässt sich trefflich drüber spekulieren, aber ich möchte das jetzt gar nicht ausführen. Die Bibel gibt uns einen Grund, warum er da Paulus oder Saulus begegnete. Diesen Grund gibt er uns in Kapitel 9 und diesen Grund gibt er uns in Kapitel 22 noch einmal. Und diesen Grund findet ihr hier. Man muss das auch anmachen. So. Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Ich habe dieses vorherbestimmt einmal fett gedruckt, weil Gott es so gewollt hat, in seiner Souveränität, in seinem souveränen Handeln, in seinem Heilsplan von Anbeginn der Zeiten, da hat er gesagt, diesen Saulus, den nehme ich mir. Ja, das ist der Grund, der uns genannt wird. Natürlich haben wir dann gesprochen über Prädestination, über Erwählung, wie man verschiedene Begriffe hat, über Gottes souveränes Handeln. Ich stelle noch mal gerade hier diese Folie vor. Ich werde das nicht durchgehen jetzt, denn das ist eine Folie aus meiner letzten Predigt. Ich werde das nur zusammenfassen. Ihr könnt euch gerne diese Bibelstellen notieren. Ich kann euch auch gerne diese Folie zukommen lassen. Was hier deutlich wird, das ist das eine, was ich betonen möchte. Gottes Vorherbestimmung, die Erwählung durch Gott, sie durchzieht alle unsere Lebensbereiche, unser gesamtes geistliches Leben. Denn manche Leute meinen, sie bezieht sich nur auf die Rettung oder nur auf das ewige Leben. nur auf die Erlösung. Nein, sie bezieht sich auf unser ganzes geistliches Leben. Sie bezieht sich auf Gehorsam. Sie bezieht sich auf Nachfolge. Sie bezieht sich auf Heiligung. Sie bezieht sich auf unseren Dienst, auch auf unseren Dienst in der Gemeinde. Die Erwählung ist allumfassend. Und das sind nur einige Stellen, die darauf hinweisen. Das müssen wir sehen. Gott ist total souverän in allen Bereichen und Abschnitten unseres Lebens, unseres geistlichen Lebens. Und natürlich haben wir dann gesagt, wo ist denn unsere Verantwortung? Sind wir denn Marionetten Gottes? Natürlich sind wir das nicht. Ich sprach mal mit Rainer nach der letzten Predigt, dann hat er mir gesagt, ich weiß, dass ich keine Marionette Gottes bin, denn ich sündige ja noch. Zum Beispiel. Wir sind verantwortliche Personen, die verantwortliche Entscheidungen treffen. Und beides gilt. Da ist der souveräne Gott und da sind die Menschen, die verantwortlich Entscheidungen treffen. Wie geht das zusammen? Seid da vorsichtig mit Logik. Denn mit unserer Logik können wir das nicht knacken. Seid da ganz vorsichtig. Ich sag mal eine Schlussfolgerung, die logisch völlig falsch ist. Also, ich folge Gott ja nicht. Ich bin ja nicht gehorsam, weil er mich nicht erwählt hat. Oder wenn Gott mich nicht erwählt, also wenn er mich nicht erwählt hat, bin ich eben nicht gehorsam. Deshalb ist das so. Das ist eine völlig falsche Logik. So gilt das nicht, so stimmt das nicht, denn die Bibel sagt das Gegenteil. Sie fordert uns auf, tu Buße, glaub an das Evangelium. Hier in dem Falle Paulus, Saulus, steh auf und geh nach Damaskus, steh auf und lass dich taufen. Ja, eine solche Aussage, ich kann ja nichts dafür, wenn Gott mich nicht erwählt hat, die ist einfach nicht möglich. Ja? Da sehen wir, wie wir mit Logik nicht hinkommen. Wir kommen da nicht zurande. Wir müssen das sehen, da ist die Erwählung Gottes. Und hier ist unsere verantwortliche Entscheidung. Und wie das zusammenpasst, das sehen wir jetzt gleich auch noch einmal in der Predigt, die sich jetzt anschließt. In diesem gesamten Rahmen der Erwählung Gottes und unserer Verantwortung steht die nun folgende Predigt unter dem Titel Drei Aspekte einer geistlichen Erneuerung. Es geht hier um Paulus. Bei seiner Bekehrung, da sehen wir zumindest diese drei Aspekte geistlicher Erneuerung. Liebe Gemeinde, wir brauchen geistliche Erneuerung. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich denke, dass wir so tief am Boden liegen. Das liegen wir natürlich, je nachdem, wie man es sieht, auch. Aber ich sage es nicht, weil wir besonders tief am Boden liegen, tiefer als andere Gemeinden. Nein, ich sage es, weil wir jeden Tag geistliche Erneuerung brauchen und weil das auch passiert. So hat Gott es uns versprochen in 2. Korinther 4, 16. Da heißt es nämlich, unser äußerer Mensch, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und das brauchen wir und das ist Gnade Gottes. Und genau das passiert hier bei Paulus bei seiner Bekehrung. Und es sind drei Aspekte, die ich hervorheben möchte und die sind ganz banal. Sehen, hören, tun. Sehen, hören, tun. Da geht's los. Erstens, sehen. Es geschah mir aber, sagt Paulus hier in seiner Rede an das Volk von den Stufen der Kaserne. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel ein helles Licht umstrahlte. Paulus sieht Jesus in einer Lichtgestalt. Ja, wer von euch hat Jesus schon mal so gesehen? Wir wissen, dass das vorkommt. Wir hören Zeugnisse davon. Aber es geht hier gar nicht um das visuelle Sehen. Es geht hier um ein anderes Sehen. Natürlich hat Paulus dieses Licht gesehen. Aber um dieses Sehen geht es eigentlich nicht. Es geht um ein anderes Sehen. Das begreifen wir schnell, wenn wir einige Verse in der Bibel nachschauen. Das begreifen wir schnell, wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, was die Ulla eben in der Lesung vorgelesen hat. Da heißt es, ich lese nun mal ein paar Verse noch. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen mit den Augen und doch nicht sehen. Und ihre Augen haben sie verschlossen, obwohl sie natürlich mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Aber es heißt hier, und ihre Augen haben sie verschlossen. In dieselbe Kerbe haut Markus 8,18. Zu den Pharisäern spricht Jesus da, ihr habt Augen und ihr seht nicht. So viele Menschen haben Jesus gesehen, als er lebte als Mensch. So viele haben seine Wunder gesehen, seine großen Taten gesehen, seine Auferweckungen gesehen. Sie haben sein vollmächtiges Wirken gesehen und doch nicht geglaubt. Im Gegenteil, sie haben ihn verfolgt. Da merken wir, dass es beim Sehen auf etwas anderes ankommt. Und zwar auf dieses hier. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. So, jetzt muss ich erstmal was über den Begriff Herz sagen, wenn da jetzt einige das allein auf Emotion oder Gemüt beziehen. Der Begriff Herz in der Bibel ist ein viel weiterer, ein viel größerer, ein ganz anderer. Herz bedeutet nämlich das Denken, das Verstehen, es ist der Kern der Persönlichkeit, der sowohl meine Gehirntätigkeiten, meine Herztätigkeiten, als auch meine Gefühlswelt umfasst. Deshalb übersetzt hier Schlachter auch, und er gebe euch erleuchtete Augen eures Verständnisses, eures Denkens, eurer Willensentscheidungen. Das ist das Herz, von dem das Neue Testament redet. Ich finde aber trotzdem diese Übersetzung mit Herz besser. Denn es ist einfach weiter, die Gefühle sind mit eingeschlossen. Wir sind ganzheitliche Menschen. Auch Saulus oder Paulus hat nicht allein Jesus nur mit den Augen gesehen. Das lässt sich hier aus dem Text beweisen. Denn in Vers 10 spricht er, Herr, was soll ich tun? Stellt euch vor, der war auf dem Weg, die Christenheit zu zerstören. Und dann fragt er Jesus, Herr, was soll ich tun? Er wird zum Befehlsempfänger. Da muss sich doch was in seinem Herzen getan haben, oder? Auch Paulus hat mit dem Herzen gesehen. Was müssen wir denn mit dem Herzen sehen? Ja, das ist deutlich. Ich möchte, sagen wir mal, einen Aspekt herausgreifen aus unserem Text, wo auch das Wort sehen ganz explizit benutzt wird. Zunächst aber nochmal zurück zu Johannes 14,9. Da sagt der Jesus zu Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, obwohl er ihn ja die ganze Zeit gesehen hat. Du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das müssen wir mit dem Herzen begreifen. Lass mich dazu noch sagen, mit dem Herzen erkennen ist mehr als ein faktisch-logisches Erkennen. Das tun die Teufel auch. Die wissen ganz genau, dass Jesus der Herr ist. Die wissen ganz genau, dass er der Erlöser ist. Die wissen ganz genau, dass er die Macht hat über die Dämonen. Aber mit dem Herzen erkennen heißt mehr. Das heißt mit dem Herzen ergreifen, erfassen, für sich positiv annehmen, darauf vertrauen. Mit dem Herzen erkennen bedeutet, ich bin gemeint. Du bist gemeint, wenn Jesus zu dir redet. Du bist gemeint, wenn du ihn siehst. Und unser Herz braucht diesen Jesus so dringend. Denn unser Herz ist nicht der Sitz schöner Dinge. Unser Herz ist der Sitz unserer Arroganz. Unser Herz ist der Sitz unserer Überheblichkeit. Unser Herz ist der Sitz unseres Egoismus, der Sitz unserer Gottesfeindlichkeit, der Sitz unserer gottfernen Wege, der Sitz alles Bösen. Das sitzt alles in unserem Herzen. Ihr könnt es bei Jeremia zum Beispiel nachlesen. Da muss Jesus hinein, da muss sein Licht hinein, sein Mittagslicht, damit er in diesem Chaos aufräumt. Da muss er hinein, da müssen wir nicht nur erkennen mit dem Geist, sondern da müssen wir ergreifen. Das ist mit diesem Erkennen gemeint. Da müssen wir ergreifen. Wir erkennen das Wesen des Vaters mit dem Herzen. Wir erkennen, dass Jesus dem Vater gleich ist in seinem Wesen. Das müssen wir mit dem Herzen sehen. Da steht Jesus. Wir sehen den Vater, wenn wir das Herz Jesu sehen. Wir sehen, wie der Vater ist, wenn wir Jesus handeln sehen und reden hören. Ein Beispiel aus dem Text der Apostelgeschichte 22. Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, den Gerechten zu sehen. Ist das was? Was sehen wir, wenn wir Jesus am Kreuz sehen? Was sehen wir? Sehen wir das, was der Hauptmann gesehen hat? Lukas 23, 47. Was hat der Hauptmann gesehen? Lukas 23, 47, nachdem Jesus erbärmlich gestorben war. Was hat er gesehen? Er hat ausgerufen, wahrlich, dieser war gerecht. Er hat hinter die Fassade geguckt. Was seht ihr, was siehst du, wenn du Jesus am Kreuz siehst? Was siehst du? Es ist richtig, wenn du eine jämmerliche Gestalt siehst. Warum ist das richtig? Wenn du eine jämmerliche, dem Tode geweihte Gestalt siehst, weil er deine Jämmerlichkeit angezogen hat. Er hat deine Ungerechtigkeit, deine Gottlosigkeit angezogen. Deshalb blickst du auf einen Jammerlappen. Und er hat dafür etwas geschenkt. Er hat dir nämlich die Gerechtigkeit, die er von Anfang an besaß, beim Vater, er hat dich damit überkleidet. Das siehst du, wenn du ans Kreuz schaust. Wahrlich, dieser war gerecht. Römer 4, 5 sagt es uns, glaubt an den, der die Gottlosen gerecht macht, der seine Heiligkeit, seine Makellosigkeit einfach dir überstülpt als Geschenk und er selbst wird zum Fluch am Kreuz. Das muss ich mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen erkennen und ergreifen. Bevor ich zu dem nächsten Aspekt komme, noch hier einmal der Hinweis, wie dieser Vers oder wie das Sehen, dass Gott mit dem Herzen sieht, dass Jesus mit dem Herzen sieht, wie das in die Erwählung hineinpasst, in die Vorherbestimmung. Hier steht es ja auch im Vers. Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, den Gerechten zu sehen. Und wir lesen das auch schon vorher. Wir lesen das in Lukas 24. Jesus ist gerade auferstanden und er begegnet den Emmaus-Jüngern. Ihr kennt die Geschichte. Und da müsst ihr mal den Vers 16 und den Vers 31 nehmen. Da steht im Vers 16, sie erkannten ihn nicht, denn ihre Augen wurden gehalten. Und dann heißt es plötzlich, ein bisschen später in Vers 31, da wurden ihnen die Augen aufgetan, passiv. Da wurden ihnen die Augen aufgetan, und sie erkannten ihn. Wie sehr brauchen wir das, dass Gott unsere Herzen so öffnet, dass wir ihn tatsächlich sehen können mit dem Herzen. Der David wusste das auch, Psalm 119. Öffne mir die Augen, Herr, spricht er da, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Der wusste, das sind Wunder. Hier sind Wunder in seinem Gesetz. Aber der wusste auch, Herr, öffne mir die Augen dafür, sonst sehe ich die nicht. Das ist der Erwählungsaspekt. Zweitens, zweiter Aspekt geistliche Erneuerung. Wir reden über geistliche Erneuerung. Hören. Hören. Paulus erzählt dann, als er Jesus gesehen hat, beziehungsweise das Licht gesehen hat, und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach. Zu mir, sagt er. Hier sage ich mal jetzt zusammenfassend, kann man hier jetzt das Gleiche, das Analoge sagen, wie wir eben fürs Sehen auch gesagt haben. Viele haben Jesus gehört. Viele. Seine vollmächtigen Worte, seine Predigten, sein Evangelium vom Reich Gottes, seine Weisheit, der man nicht widerstehen konnte. Sie haben ihn gehört und haben ihn verfolgt. Daran sieht man, dass das akustische Hören nicht das eigentliche ist. Wir brauchen ein anderes Hören. Und jetzt wisst ihr schon, was das für ein Hören ist. Er ist ein Hören mit dem Herzen. In dem Sinne, wie wir es eben erklärt haben, fürs Sehen. Auch das schließt nicht aus, dass Menschen heute Jesu Stimme hören. In dieser Welt, das passiert immer wieder, zumindest hören wir Zeugnisse davon. Aber das akustische Hören ist nicht das Entscheidende. Das war es auch nicht hier für Saulus. Das ist nicht der Kern. Ich kenne einen Menschen, der Jesu Stimme gehört hat. Jesus hat zu ihm gesprochen und hat ihm gesagt, was er tun soll. Und dann hat er das getan und soweit ich das beurteilen kann, war es gesegnet. Das ist meine Wahrnehmung, ob das jetzt so wirklich war oder nicht. Ich gehe davon aus, denn Jesus lebt, er wohnt unter uns, warum sollte er nicht reden können? Aber es geht um ein anderes Hören. Es geht um ein Hören mit dem Herzen. Mit dem Herzen verstehen. Und dann komme ich jetzt nochmal auf Matthäus 13, ausgewählte Passage, Vers 15, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Es geht ums Herz, ja. Es geht nicht ums visuelle Hören, ums akustische Hören mit den Ohren. Es geht ums Herz. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie verschlossen, haben wir schon drüber gesprochen. Mit den Ohren hören sie schwer, dass sie nicht etwa mit dem Herzen verstehen. Ich bin gemeint, wenn Jesus redet, ich bin der Herr, ich bin dein Erlöser, ich tröste dich, ich habe die Macht, ich will in dein Leben. Du bist gemeint und das verstehst du, dass du gemeint bist. Und warum verstehst du das? Weil du erwählt bist. Weil du erwählt bist. Johannes 10, 3 bis 4. Die Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Oder er erzählt es in der dritten Person. Die Schafe hören seine Stimme, sagt Johannes, und sie folgen ihm, Jesus. Denn sie kennen seine Stimme. Und in dem Zusammenhang sagt er, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Er meint die Heiden damit. Und er sagt das schon, er nennt sie schon Schafe, obwohl sie noch gar nicht zum Glauben gekommen sind. Da sind das schon seine Schafe, weil er sie erwählt hat. Und deshalb heißt es in Johannes 18, 37 auch, jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Was hörte Paulus mit dem Herzen? Das hört sich erstmal gar nicht so schön an. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wisst ihr, da kann ich jeden Namen einsetzen. Jeden. Werner, Werner, was verfolgst du mich? Was hast du mich verfolgt? Ihr wisst, ich war auf dem gleichen Weg wie Paulus oder Saulus. Ich habe zwar nicht die Christen verfolgt und nicht versucht, sie zu töten, aber ich habe quasi Jesus getötet für mein Leben. Ich habe ihn völlig rausgelassen. Ich habe nicht an ihn geglaubt. Ich war auf einem anderen Weg, auf einem Weg ins Verderben, auf einem Weg von Gott weg, in die entgegengesetzte Richtung, in die Gott mich haben wollte. Werner, Werner, was verfolgst du mich? Wir waren alle auf diesem Weg, alle, die jetzt mit Jesus gehen. Und selbst als Christ muss mir Gott das immer wieder mal sagen. Werner, Werner, warum verfolgst du mich? Verfolgst du mich diesmal in Anführungszeichen in einem etwas anderen Sinn? Warum verfolgst du mich? Warum nimmst du mein Wort nicht ernst? Warum glaubst du ihm nicht? Warum suchst du dir aus dem Neuen Testament oder wo auch immer die Worte aus, die dir gefallen und die anderen hörst du nicht? Warum lässt du mich denn nicht in jede Ecke meines Herzens hinein, sondern schließt du mich aus von bestimmten Dingen? Warum willst du mir nicht in deiner Angst und in deiner Not vertrauen? Warum nicht? Werner, warum verfolgst du mich? Wisst ihr, das muss ich mit dem Herzen hören und mit dem Herzen verstehen. Und dazu muss Gott mir das Herz öffnen. Wir haben es eben gehört, da ist der Erwählungsaspekt, der muss mir das Herz aufmachen. Ja, dann kann ich wirklich hören, was er meint. Dann kann ich wirklich hören, oh, ich bin gemeint. Er spricht mit mir. Er meint mich. Ja. Interessant ist, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mich mal in die Rolle als Lehrer hineinversetzt und mir einen Schüler genommen, dem ich irgendetwas vorwerfe. Warum hast du das gemacht? Ja, so hier wie Jesus, Saul, warum verfolgst du mich? Warum hast du das gemacht? Und es ist klar, was der Schüler dann erwartet. Und es ist klar, was ich dann tue. Es wird eine Strafe geben. Es wird Konsequenzen geben. Aber hier ist es anders. Bei Gott ist es anders. Hier wird nicht die Bestrafung angekündigt. Hier folgt auf diesen Vers, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nicht die Strafe. Und wir wissen alle, die wir hier Christen sind, warum sie nicht kommt. Ja, weil Jesus sie schon getragen hat ans Kreuz. Deshalb muss sie hier nicht kommen. Deshalb kommt etwas anderes. Es kommt ein neuer Weg. Es kommt ein neues Leben. Saul, du hast mich verfolgt. Saul, ich habe etwas viel Schöneres für dich, etwas viel Besseres für dich. Du darfst weiter nach Damaskus gehen. Geh du ruhig nach Damaskus. Er sagt ja, steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Er geht nach Damaskus mit einem ganz neuen Auftrag. Nicht mehr die Christen zu binden und gefangen zu nehmen, nicht mehr sie zu hassen, sondern zu lieben, nicht mehr sie zu verfolgen, sondern ihnen zu folgen, das ist ein ganz neues Leben. Das ist ein ganz neuer Paulus. In meinem Leben war es auch so, dass ich weiter nach Damaskus gehen musste. Manchmal ist es ja so, wenn wir Bekehrung erleben, da macht Gott was ganz Neues. Da schickt er uns in die Mission oder nach Afrika oder kehrt er unser Leben um. Das ist auch gut und richtig, wenn Gott das so will. Bei mir war es nicht so. Ich wollte so gerne Studentenmissionar werden. Das war mein Herzenswunsch. Aber Gott wollte das nicht. Er hat es ganz klar gemacht. Er hat gesagt, du machst in deinem Beruf weiter. Aber anders als vorher. Ein neues Ziel. Nicht mehr du musst dich verwirklichen, sondern du darfst mich ehren. Das ist was Neues, oder? Das ist ein ganz neuer Weg. auf der alten Straße nach Damaskus gibt es eine neue Perspektive, ein neues Licht. Das erlebt Saulus hier, das habe ich erlebt. Ja. Und noch etwas, wenn er zu dir spricht, hey, warum verfolgst du mich? Dann kommt danach nicht die Gerichtsandrohung, wie ich das eben schon gesagt habe, sondern es kommt etwas anderes. Du hast versagt, ich liebe dich. Du bist verzweifelt, ich liebe dich. Du bist in Not, körperlich, seelisch, psychisch, physisch, ich liebe dich. Du hast mich verfolgt, ich liebte dich schon damals. Du bist eine erbärmliche Gestalt. Ich liebe dich. Und das hat der Paulus auch gewusst, als er im Galater 2,20, wie eben viele kennen diesen Vers, sagt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, der hat ihn geliebt, als der Saulus ihn verfolgte. Da hat er ihn schon geliebt. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich liebe dich doch. Und ich mache dich neu. Ich zeige dir einen neuen Weg. Gut. Jetzt der dritte und letzte Aspekt. Ja, jetzt kommt der Aspekt der menschlichen Verantwortung. Du. Und ich sprach, also Paulus sagt von sich selbst, und ich sprach, Herr, was soll ich tun? Da sieht man schon, dass Gott sein Herz umgewandt hat. Ja? Ich habe es eben schon betont. Sein Herz war bereits verändert, sonst würde er diese Frage gar nicht stellen. Ja? Er hat da nicht gesagt, oh, was möchte ich, dass ich tun soll? Sondern, Herr, was soll ich tun? Der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Später darf er nochmal aus Ananias Mund hören. Paulus, was zögerst du denn? Steh doch auf, lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen. Aufforderung. Er wird aufgefordert zu handeln. Ja, das ist die Verantwortung des Menschen. Er wird aufgefordert zu handeln. Dieses Tun und dieses Handeln ist äußerst wichtig und die Bibel bezeichnet es als äußerst wichtig. Ich zitiere nur zwei Verse. Lukas 8,21, da spricht Jesus zu seinen Brüdern und zu seiner Mutter. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören, von Herzen hören und es tun. Ich zitiere 1. Johannes 2,17. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja? Das ist klar. Das ist eindeutig. So, jetzt können wir angesichts dieser Verse zwei Fehler machen. Mindestens zwei. Der erste Fehler, den wir machen können, es ist der Fehler, diese Aufforderungen und Gebote und Anweisungen und Ermahnungen auf der sogenannten appellativen Ebene zu verstehen. Ich sage das jetzt auch gleich mal auf Deutsch. Es zu verstehen als einen Appell an unser Vermögen, als einen Appell an unsere Qualitäten. Das muss scheitern. Das wird hundertprozentig scheitern. Ich erinnere an den ersten Vers, den wir gesehen haben. Paulus sah ein Licht am Mittag. Habt ihr das schon mal überlegt? Es ist Mittag und steht zwar nicht, aber höchstwahrscheinlich schien die Sonne. Es war hell. Und da kommt auf einmal das Licht Jesu und macht diese Helligkeit zum Schatten. Liebe Freunde, unsere guten Werke werden so schattig, wenn die Heiligkeit Jesu erscheint. Sie werden so dunkel, wenn wir seine Makellosigkeit sehen. Unsere guten Werke sind gut, sie sind schön. Gott freut sich darüber. Ich bin sicher, dass er sich darüber freut. Er hat sich auch über den reichen Jüngling da gefreut, dass der gesagt hat, ich habe immer deine Gebote gehalten. Ja, obwohl das sicher nicht stimmte. Er freut sich, aber wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint, wenn du seine Heiligkeit und Makellosigkeit siehst, dann wird alles, was bei dir gut ist, wird blass. Es wird Schatten werden. Es gibt keine gute Tat ohne die Sünde. Es muss scheitern, wenn dieser Auftrag, den Gott uns gibt, steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wenn wir den auf unsere Qualitäten beziehen, liebe Freunde, das wird nichts. Deshalb müssen wir Evangelium hören. Eindeutiges Evangelium hören. Und das lautet so. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst. Sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Mensch, was ist das für ein Evangelium? Deshalb können wir auch sagen, und deshalb kann Jesus auch zu uns sagen, komm, steh auf, geh nach Damaskus. Nicht, weil ich auf dich, den großen Saulus, mit all seinen Qualitäten vertraue. Nein, weil du auf mich vertrauen kannst, auf Gott, auf Jesus, weil ich dir nämlich meine Tüchtigkeit gebe. Ich bevollmächtige dich, ich befähige dich. Wisst ihr, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, dass er uns verspricht, uns seine Vollmacht zu geben, seine Fähigkeiten, die brauchen wir auch, denn mit unseren kommen wir ja nicht ans Ziel. Das ist Evangelium. Und das ist genau das, was wir hören in Johannes 15. Kennt das Kapitel, Verse 5, Vers 14. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, gar nichts. Ohne dass ihr auf mich vertraut, auf meine Kraft, auf meine Macht, da könnt ihr gar nichts tun. Zumindest könnt ihr nichts tun, was Gott gefallen könnte. Was ihm entsprechen könnte, da könnt ihr gar nichts tun. Das ist das Gleiche, was in Apostelgeschichte, was in Philipper Kapitel 4, ihr kennt das, Vers 13, von Paulus zu hören ist. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist genau dasselbe, was ihr im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 24 hört, wenn Jesus sagt, oder wenn Paulus da sagt, wie heißt es? Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Steh auf, geh nach Damaskus. Er wird es auch tun. Das ist dasselbe, was wir hören. In Apostelgeschichte 3,6, da ist es ein bisschen indirekt. Da heilt nämlich Petrus einen Lahmen. Und der kommt nicht daher, dieser Petrus, und sagt, so, ich bin Petrus, ich war mit Jesus unterwegs. Also, du bist lahm, also steh mal auf. Das bringt nichts. Er sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, und er meint, was Gott mir gegeben hat, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Steh auf und geh umher. Ich könnte so fortfahren und so fortfahren und zu zeigen und zu begreifen, dieses Evangelium, geh doch los im Vertrauen auf Gott. Und hier ist direkt der zweite Fehler, den wir machen können. Dass wir der ist Passivität, ja? Der zweite Fehler ist Passivität. Ja, wir müssen manchmal warten, das ist richtig. Wir müssen manchmal auf Gottes Wirken warten, weil wir nichts tun können. Weil wir nichts vor Augen haben, vor Händen haben, vor Füßen haben. Aber häufig ist es so, dass Gott etwas gesagt hat. Dass wir wissen, was wir tun können. Dass er gesagt hat, steh auf, geh nach Damaskus. Und dass wir dann beten. Und dass, wenn wir gebetet haben, wir doch auch im Vertrauen losgehen können. Wir doch sagen können, ja, wir wissen, Gott wird mit uns sein. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und er gibt uns seine Tüchtigkeit. Deshalb dürfen wir doch auch voll Vertrauen losgehen. Auch wenn dieser Weg steinig ist. auch wenn wir Umwege gehen müssen, selbst wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Gott ist doch in der Lage, uns wieder auf den richtigen Weg zu führen. Geh doch im Vertrauen los. Ja. Wenn etwas vor Augen ist. Geh doch im Vertrauen los. Du musst ja nicht im Vertrauen auf dich losgehen. Du sollst es auch gar nicht. Sondern im Vertrauen darauf, dass er mächtig ist. Tüchtig, vollmächtig. Das macht er. Und da haben wir jetzt den Rahmen gesetzt. Unsere Erwählung durch Gott und unsere Verantwortung. Ich fasse es in einen Satz. Unsere Verantwortung ist eingebettet in die gnädige Erwählung Gottes. Wer das begreifen möge, der begreift es. Ich weiß nicht, ob ich es selber begreife. Unsere Verantwortung ist eingebettet und eingehüllt in die gnädige Erlösung und in die gnädige Erwählung Gottes. Und deshalb dürfen wir so zuversichtlich loslaufen. Wir dürfen Fehler machen, dürfen umkehren. Gott ist es, der es auch tut. Ja, was ist heute Morgen dein Steh auf? Hast du eins? Was ist dein Damaskus heute? Es wäre schön, wenn wir miteinander aufstehen könnten und kurz beten. Es wäre schön, wenn viele kurz beten könnten. Und ich habe einen Vers dafür ausgesucht, an dem wir uns orientieren können, wenn wir möchten. Der nochmal so ein bisschen die Predigt auch zusammenfasst. Es ging ja um geistliche Erneuerung, dass wir mit dem Herzen hören und mit dem Herzen sehen, und im Vertrauen auf Gottes Macht tun. Das ist geistliche Erneuerung. So ist das bei Paulus gewesen. So kann es bei uns sein. Und dieses Gebet ist vielleicht auch ein Aspekt. Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, sagt hier der Paulus, und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, also dass ihr ihn hört und seht, gestärkt mit aller Kraft gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Ja, wenn wir diejenigen, die können aufstehen und ich schließe das Gebet dann nachher kurz ab, wenn ihr kurz betet und so viele wie gerne möchten.